Mückes Mikromedizin. Der Audiosnack, der schlau macht. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.
Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer nagelneuen Folge von Mückes Mikromedizin. Lieber Martin, ist dir auch schon aufgefallen, dass glutenfrei total im Trend ist?
Das siehst du vor allen Dingen an den Supermärkten, ne? Eine ganze Reihe volle Regale, voll mit glutenfreien Produkten.
Und Restaurants gibt es mittlerweile, die spezielle Menüs anbieten, die glutenfrei sind. Auf Instagram teilen Influencer oder wie sie sich ja heute gerne nennen, Content Creators, mit leuchtenden Augen ihre glutenfreien Lieblingsrezepte. Es gibt aber eine bestimmte Gruppe von Menschen, für die ist glutenfreie Ernährung kein selbstgewählter Lifestyle, sondern einfach schlicht und ergreifend alternativlos und notwendig. Und das sind Menschen, die an Zöliakie leiden.
Ganz genau.
Für die können nämlich schon kleinste Mengen Gluten gravierende gesundheitliche Folgen haben. Also ich muss jetzt mal ein Geständnis machen, Martin. Ich habe in der Vergangenheit Zöliakie häufig mit einer harmlosen Nahrungsmittelunverträglichkeit verwechselt und mich da auch manchmal so ein bisschen, naja, nicht drüber lustig gemacht, aber so ein bisschen bagatellisiert. Bis mir eine ganz liebe Freundin, die Katharina, die selbst betroffen ist davon, den Kopf gewaschen hat und mir von ihrem relativ unangenehmen und ätzenden Alltag mit der Zöliakie erzählt hat. Deswegen würde ich gerne von dir heute mal wissen, was ist Zöliakie und warum wird sie oft übersehen oder so, ja, verharmlost?
Also Zöliakie ist eine chronisch entzündliche Autoimmunerkrankung des Dünndarms, also die durch Gluten auch ausgelöst wird. Und was ist Gluten? Gluten ist ein Klebereiweiß, das in Weizen, Gersten, Roggen und einer ganzen anderen Vielzahl verarbeiteter Lebensmittel steckt. Und bei Betroffenen greift das Immunsystem nach dem Verzehr von Gluten dann auch die Darmschleimhaut an. Das führt dann halt zu schweren Entzündungen und langfristigen Schäden.
Okay. Wie viele Menschen sind von der Zöliakie betroffen?
Also fragt man die deutsche Zöliakie-Gesellschaft, dann sind etwa 1% der Bevölkerung betroffen. Mhm. Aber viele wissen nicht, dass sie an dieser Erkrankung leiden. Denn die Symptome sind extrem unterschiedlich und reichen halt von chronischen Bauchschmerzen, Durchfall und Blähung bis hin zu Hautausschlägen, Kopfschmerzen und sogar depressiven Verstimmungen.
Und ich habe gelesen in der Vorbereitung, besonders heimtückisch ist es ja auch, dass manche Betroffene eigentlich kaum offensichtliche Symptome haben, aber ihr Dünndarm trotzdem Schäden schon aufweist, ne?
Ja.
Daher wird Zöliakie, und das finde ich ganz interessant, weil das kennen wir ja auch schon von den seltenen Erkrankungen, mit denen du dich ja tagtäglich und wir uns ja auch schon seit Jahren gemeinsam beschäftigen, wird die Zöliakie auch als Chamäleon der Gastroenterologie bezeichnet. Das finde ich ganz interessant, da sie halt, wie gesagt, entweder beschwerdefrei oder aber mit einer Vielzahl von unterschiedlichen Beschwerden einhergehen kann. Also die dann auch nicht nur den Magen-Darm-Bereich betreffen. Ne? Also,
genau, haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen. Ne? Also Symptome wie der anhaltende Durchfall, ein aufgeblähter Bauch oder auch vermindertes Wachstum treten ja auch schon bereits im frühen Kindesalter bei diesen Patienten auf.
Vermindertes Wachstum? Okay, weil die Nährstoffe wahrscheinlich nicht mehr so gut vom Dünndarm absorbiert werden können, ne?
Ja, genau, auch wie das verspätete Eintreten der Pubertät.
Wow.
Das kann auch Folge einer Zöliakie sein. Also du siehst, das ist wirklich ein Chamäleon.
Bisschen wie beim Kurzdarmsyndrom auch, ne?
Naja, das ist ja für die Nährstoffaufnahme unglaublich wichtig, ne? Weil ja im Magen-Dünndarm-Bereich vor allen Dingen halt auch viele Nährstoffe aufgenommen werden. Und wenn da halt Schädigungen sind, Entzündungen in dem Bereich, dann können halt die Nährstoffe auch nicht richtig resorbiert werden, ne? Die Erkrankung kann halt aber auch in jeder Zeit im Laufe des Lebens ausbrechen.
Also nicht nur bei Kindern, das kann auch später noch kommen. Und ich glaube auch, ähnlich auch wieder eine Parallele zu den seltenen Erkrankungen, die Zöliakie wird oft erst nach Jahren oder sogar Jahrzehnten diagnostiziert, ne?
Ja.
Wahrscheinlich ähnlich wie bei den seltenen ja auch. Mit, ja, wenn die andauernd ist, diese Erkrankung, und unbehandelt, dann führt das natürlich zu schwerwiegenderen gesundheitlichen Konsequenzen, als wenn man eine rasche Diagnose hat, ne?
Genau. Also wenn man die Ernährungsumstellung dann nicht vollzieht, kann halt durch diese Erkrankung einfach auch diese Nährstoffaufnahme nicht richtig gewährleistet werden. Und das führt dann halt zu den verschiedensten Problemen. Also langfristig auch zu Knochenproblemen und Osteoporose zum Beispiel.
Okay, weil das Kalzium nicht mehr ausreichend resorbiert wird wahrscheinlich, ne?
Unter anderem. Ja. Und das macht es einfach auch so problematisch, ja. Mhm. Wenn ihr jetzt überlegt, also im Durchschnitt dauert die Diagnosestellung, und das ist halt interessant, weil bei den seltenen Erkrankungen, sagen wir, die Diagnosestellung dauert bei Patienten ohne Diagnose ungefähr 7,5 Jahre. Mhm. Und bei der Zöliakie dauert das laut Studien ungefähr 7 Jahre, bis die Zöliakie dann erkannt wird. Ne?
Es ist aber keine seltene Erkrankung, ne? Das muss man dazu sagen. 1% gilt nicht als selten.
Nee.
Korrekt. Es ist wahrscheinlich aber auch so, da muss ich mir jetzt selber nochmal auch an die eigene Nase fassen, könnte mir vorstellen, dass ein Grund auch für so eine verspätete Diagnose sein könnte, dass die Aufklärung nicht weitreichend genug ist in der Bevölkerung. Also viele denken vielleicht auch so wie ich. Ne?
Ja, dass Zöliakie wahrscheinlich nur eine Glutenunverträglichkeit ist. Ne? Also dass das so gleichgesetzt wird, und das ist halt schwierig.
Das ist doch was anderes, ne?
Eine Glutensensitivität.
Also Unverträglichkeit.
Ist nicht mit einer Autoimmunerkrankung verbunden, und das schädigt halt auch nicht den Darm dauerhaft. Das ist halt der entscheidende Unterschied.
Ah, okay. Was gibt es denn noch für Fakten zur Zöliakie? Wir machen jetzt hier gerade eine kleine Aufklärungskampagne.
Also, Zöliakie ist genetisch bedingt. Mhm. Also fast alle Betroffenen tragen ein bestimmtes Gen, das HLA-DQ2 oder HLA-DQ8-Gen. Mhm. Und das bedeutet aber nicht, dass jede Person mit diesem Gen automatisch Zöliakie bekommt, ne? Sondern es kann aber bedeuten, dass halt die Krankheit auch erst später im Leben ausbricht. Also wenn man das zum Beispiel noch gar nicht hat, dass es dann, also Träger mit diesem Gen dann halt auch später die Beschwerden bekommen können. Mhm. Wichtig auch, Gluten steckt auch in unerwarteten Dingen. Also wusstest du, dass manche Briefumschläge Gluten in ihren Klebstoffen enthalten?
Ich habe neulich noch, und zwar als ich die Wahlunterlagen, ich habe Briefwahl gemacht zur Bundestagswahl, noch an diesem Briefumschlag geleckt und mir gedacht,
ist das eklig?
Ist das wirklich zeitgemäß 2025? Da gibt es doch mittlerweile auch einfach diese Klebestreifen.
Ist lecker, ne?
Das ist wahrscheinlich billiger, das andere, ne?
Hm. Ja, und du hast halt Gluten auch in manchen Medikamenten, Lippenstiften und auch im Bier.
Okay.
Deswegen müssen halt Zöliakie-Betroffene immer genau prüfen, was sie konsumieren und was sie anlecken.
Das ist das Anstrengende oder eine der anstrengenden Sachen. Ne? Die müssen halt auch immer ganz genau wirklich alle Inhaltsstoffe sich durchlesen. Ne? Also die Lesebrille bereithalten.
Was ich lange vermisst habe, was Historisches wieder von dir.
Ah, soll ich dir helfen?
Gerne.
Also jetzt aus der Rubrik Ritter, Römer und alte Heilmethoden, ja? Also, historische Aufzeichnungen, habe ich mir sagen lassen, deuten darauf hin, dass Zöliakie schon in der Antike bekannt war. Es gab einen griechischen Arzt, der hieß Areteus von Kappadokien. Das war damals Griechenland, ist heute, glaube ich, irgendwo in Zentralanatolien. Das ist da, wo immer diese tollen Bilder entstehen, wo diese bunten Heißluftballons mit den Touristen über diese fantastische Berglandschaft, glaube ich, schweben oder fahren, wie man ja richtig sagt. Also dieser Areteus von Kappadokien beschrieb bereits im 2. Jahrhundert nach Christus eine Krankheit, die zu Verdauungsproblemen und Mangelerscheinungen führt. Also alle Kriterien, die wir schon genannt haben, zutreffend. Und es wird vermutet, dass er von der Zöliakie sprach. Deswegen, Zöliakie leitet sich auch ab von Coelia, die dickbauchige Krankheit. So nannte dieser Pionier der Medizin nämlich diese Erscheinung bereits vor 2000 oder über 2000 Jahren.
Ja, siehst du mal. Mhm. Also allumfänglich.
Du hast was zum Thema Superhelden noch am Start, glaube ich. Oder?
Ja, durch Zöliakie sensiblere Sinne. Also tatsächlich ist es so, dass viele Betroffene auch berichten, dass es nach der Umstellung auf glutenfreie Kost zu einer verbesserten Wahrnehmung von Geschmack und Gerüchen kommt.
Mhm.
Also das ist auch interessant, oder?
Das finde ich auch sehr interessant. Kommen wir mal von den alten Griechen Back to the Future zur NASA, die ja leider mittlerweile auch nicht mehr so eine große Rolle spielt, nachdem ja Elon Musk mit SpaceX da alle Aufträge sich einsteckt. In den 70er Jahren hat die NASA mit glutenfreien Lebensmitteln experimentiert, weil die nämlich verhindern wollte, dass die Astronauten während ihrer Weltraummission Verdauungsprobleme bekommen. Stell ich mir auch unangenehm vor, so Blähungen in diesem Raumanzug. Oder stell dir vor, du bist in so einer kleinen Kapsel mit zwei Leuten drin und kriegst auf einmal Durchfall. Furchtbar.
Möchte mir das nicht vorstellen.
Nee, möchte ich mir auch nicht vorstellen. Aber lass uns mal zur zweiten Frage kommen. Was passiert eigentlich genau im Körper? Wie kann ich mir das vorstellen, wenn jemand, der Zöliakie hat, Gluten isst, also zu sich nimmt? Was passiert im Körper?
Also wenn Gluten in den Körper von Zöliakie-Betroffenen gelangt, reagiert das Immunsystem über? Also
rastet aus.
Was passiert da genau? Ja, es bildet Antikörper gegen das Gewebe des eigenen Dünndarms. Was ist die Folge? Die sogenannten Darmzotten, also kleine fingerartige Ausstülpungen im Dünndarmbereich, die halt für die Nährstoffaufnahme zuständig sind, entzünden sich und schrumpfen dann. Ne? Und im schlimmsten Fall bilden sie sich zurück, was bedeutet, dass der Darm kaum noch Nährstoffe aufnehmen kann. Und dieser Umstand kann dann zu massiven Mangelerscheinungen wie Eisenmangel, Vitamin B12-Mangel, Kalziummangel und so weiter führen.
Ah, Kalzium, da war's.
Genau, da hast du es, wegen dem Knochenstoffwechsel. Und bei Kindern kann dies bereits, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, zu Gedeih- und Wachstumsstörungen dann auch führen.
Ne? Also diesen Minderwuchs auch, ne, weil die Knochen sich nicht ausreichend versorgt werden. Jetzt ist ja Gluten in so vielen Lebensmitteln enthalten, dass so eine Therapie, also eine Ernährungsumstellung gar nicht so einfach ist, haben wir gerade auch schon mal angedeutet. Aber es gibt ja eine klare und wirkungsvolle Lösung, die eigentlich alle Zöliakie-Betroffenen eigentlich in ihr Leben integrieren müssen, was mich zu der Frage bringt, wie wird Zöliakie behandelt?
Na, wir haben es ja vorhin schon angesprochen, ne? Die einzig wirksame Behandlung ist eine lebenslange und strikte glutenfreie Ernährung. Also schon winzige Mengen Gluten können ausreichen, um eine erneute Immunreaktion auszulösen. Also
denken wir an den Briefumschlag.
Das Anlecken der Wahlunterlagen.
Oder der Lippenstift.
Genau. Ja.
Okay, was sind denn glutenfreie Produkte oder also was Alternativen zu glutenhaltigen Lebensmitteln?
Also wichtig die Mehlalternativen, ne? Reismehl, Mandelmehl, Buchweizenmehl oder Maismehl zum Beispiel. Dann auch das Thema glutenfreie Nudeln, also für die Pasta-Liebhaber, ne? Also Pasta aus Reis, Linsen, Kichererbsen oder Quinoa. Auch für die Bierliebhaber, glutenfreies Bier gibt es mittlerweile, also Biere aus Hirse oder speziell gefilterte glutenfreie Varianten. Brot und Backwaren, spezielle glutenfreie Brote und Brötchen gibt es ja mittlerweile überall, kann man sogar bei einigen Bäckern auch direkt bestellen.
Aber teuer.
Ja, ist natürlich alles teuer. Also ist es keine billige Erkrankung, weil du musst halt auch auf diese ganzen Alternativen umsteigen. Ne? Also auch zum Beispiel bei Fertiggerichten und Snacks, ne? Also glutenfreie Pizza.
Ja, und sogar ja auch die Fastfood-Ketten. Ich gehe jetzt mal nicht auf die einzelnen Namen ein, aber Pizza, Burger, in manchen Ländern haben die da schon auch ein lukratives Geschäft irgendwie gewittert und bieten auch glutenfreie Gerichte an. Aber ich kann dir eine Geschichte erzählen. Ich war mit Katharina, als sie zu Besuch war, hier in Köln, in einer speziellen Konditorei, die sich darauf spezialisiert hat, glutenfreie Sachen anzubieten. Ey, die Preise, die waren doppelt so hoch. Also es war Wahnsinn. Ich glaube, da hat ein Stück Kuchen 8 Euro gekostet oder so. War zugegebenermaßen auch echt toll. Und vielleicht ist ja das verwendete Material, die Rohstoffe, sind ja auch teurer. Aber das ist ja, eigentlich kann das ja nicht sein, ne? Dass die Zöliakie-Kranken, die neben ihren körperlichen Einschränkungen ja eh schon dann irgendwie nochmal finanziell auch stärker belastet werden als gesunde Menschen. Das muss sich ja eigentlich ändern, finde ich. Wobei, da kommt auch noch ein wichtiger Faktor ins Spiel, das wusste ich nämlich vorher auch nicht. Wusstest du, dass du eine Behinderung hast, die dir auch wirklich anerkannt wird, wenn du unter Zöliakie leidest?
Ja, also in der Regel wird ein GdB von 20 anerkannt, wenn eine ärztlich diagnostizierte Zöliakie mit glutenfreier Diät besteht. In besonders schweren Fällen kann auch ein GdB von 30 oder mehr anerkannt werden. Ein GdB, vielleicht auch nochmal für die, das noch nicht so gehört, aber Grad der Behinderung. Ein Grad der Behinderung unter 50 bedeutet, dass keine Schwerbehinderung vorliegt und damit keine besonderen Nachteilsausgleiche gewährt werden. Aber es gibt halt für Patientinnen und Patienten mit einem GdB von 20 oder 30 auch so einen steuerlichen Behindertenpauschalbetrag. Ne?
Ich glaube, der lag so 2022, habe ich mich mal erkundigt, so bei knapp 400 Euro, ich glaube 384 Euro.
Ja, es schwankt immer, ne?
Also das ist, sind ja dann irgendwie 35 Euro oder was im Monat, aber...
Ja, aber da muss man halt sagen, auch für die, die dann sagen, boah, ich habe eine Zöliakie, dann kriege ich automatisch einen Grad der Behinderung. Das ist nicht so, also ein GDB wird nicht automatisch für Zöliakie vergeben, sondern der muss beantragt werden. Und entscheidend für die Anerkennung ist der tatsächlich individuelle Leidensdruck natürlich, insbesondere auch, ob auf Komplikationen oder andere zusätzliche Erkrankungen vorliegen. Ne? Und eine glutenfreie Ernährung alleine wird nicht als erhebliche Beeinträchtigung gewertet, ne? Das, da sie ja eine effektive Therapie auch darstellt.
Also das heißt, da muss es dann schon so sein, beispielsweise, dass man nach Jahren diagnostiziert wird und zum Beispiel der Darm, wie wir es ja beschrieben haben, auch schon irreversible Schäden erlitten hat, dass diese Nährstoffaufnahme nicht mehr gewährleistet ist, dass Teile des Darms vielleicht einfach auch, ja, wie ich schon sagte, irreversibel, also nicht mehr heilbar, nicht mehr umkehrbar zerstört sind. Ne?
Ganz genau, ja.
Sag mal, jetzt haben wir ja nochmal auch schon mal drüber geredet, Hashtag Briefumschlag, Briefwahl, auch interessante Verbindung. Selbst minimale Mengen an Gluten können bei Betroffenen zu Beschwerden führen, ne? Die den Darm schädigen. Das kann man ja gar nicht oft genug sagen. Also ich mit meiner langsam schwindenden Sehkraft habe wirklich teilweise Schwierigkeiten im Supermarkt, mir diese tatsächlich auch teilweise sehr langen Inhaltsangaben durchzulesen. Vielleicht sollte man da auch noch mal ein neues System finden.
Genau, weil du hast es auch in unerwarteten Produkten, ja, wie Soßen, Gewürzmischung oder auch in, wir haben vorhin schon drüber gesprochen, in bestimmten Medikamenten. Deswegen ist es halt auch wichtig, auf diese Zutatenliste zu gucken und die sorgfältig dann zu prüfen für die Betroffenen. Ne?
Weißt du das? Weil ich achte, ich habe da eine selektive Wahrnehmung. Gibt es da ein bestimmtes Label, was da drauf ist, glutenfrei? Oder ist da jeder frei in seiner Gestaltung?
Nee, ich glaube, das steht immer vorne drauf, da gibt es ein Label.
Aber auf Briefumschlägen nicht?
Nee.
Oder auf dem Lippenstift ja wahrscheinlich auch nicht.
Ich habe noch nie so drauf geachtet, muss ich jetzt mal selber machen. Wichtig auch, vielleicht nochmal, wir sagen immer, Körper und Geist gehört zusammen. Also Zöliakie hat halt auch psychische Auswirkungen oder kann psychische Auswirkungen haben. Da gibt es halt auch Symptome wie Stimmungsschwankungen oder Konzentrationsprobleme, die dadurch verursacht werden können. Das sollte man auch nochmal im Hinterkopf behalten.
Ich kann mir auch vorstellen, dass ja auch die Betroffenheit des Darms ja auch einfach zu, ja, auch einfach Fehlernährung führt oder beziehungsweise auch zum Beispiel zu Gewichtszunahme, Gewichtsabnahme, ungewollter. Ist das auch so? Wahrscheinlich, ne?
Ja.
Was ich auch noch interessant fand, weil wir haben ja ganz viel mit diesen unsichtbaren Gefahren zu tun bei der Zöliakie. Und wenn man so ein bisschen länger drüber nachdenkt, dann kommen einem auch so ganz komische Dinge noch in den Sinn, die ja irgendwie auch potenzielles Risiko darstellen. Haushaltsgeräte natürlich, ne? Also Küchenutensilien, wenn ich jetzt irgendwie mir einen schönen Schokokuchen gemacht habe und den Stabmixer, mit dem ich den Teig gemischt habe oder meine tolle Küchenhilfe nicht ausreichend gereinigt habe und kurz danach...
Kommt Katharina zu Besuch
und macht sich irgendwie ein Chia-Brötchen, dann kann das natürlich auch fatal sein, wenn ich das nicht vernünftig gereinigt habe. Ne?
Da hast du recht.
Oder auch Schneidebretter oder Toaster.
Ja, diese unentdeckten Rückstände, ne?
Ja, also das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel mit jemandem verheiratet wäre oder in einer WG leben würde, der an Zöliakie leidet, dann müsste man eigentlich bei Toastern zum Beispiel, das kann man ja gar nicht bewerkstelligen, die jedes Mal zu reinigen, nachdem man sich einen Toast gemacht hat, dann ist man ja hauptberuflich damit beschäftigt. Aber da müsste man eigentlich zwei separate Toaster haben, ne? Einen für glutenfreien Toast.
Ja. Das kann bei in einigen Fällen sicherlich richtig problematisch werden, ja. Ja, vielleicht abschließend noch auch glutenfreie Ernährung bei Gesunden. Es gibt ja viele Menschen, die keine Zöliakie haben, aber sich trotzdem entschieden haben, dazu glutenfrei zu leben. Oder ja, interessanterweise kann das auch zur Veränderung der Darmflora führen und halt auch Verdauungsbeschwerden reduzieren. Also es ist vielleicht kein schlechter Schritt, das zu machen.
Das ist ein Versuch wert.
Ja.
Okay.
Ja, spannend.
Und für alle, die jetzt vielleicht denken, okay, daher kommen die ständigen Bauchschmerzen und die Blähung. Oder ihr kennt jemanden aus eurem Umfeld, der betroffen sein könnte. Auch da ein Bluttest auf entsprechende Antikörper oder aber eine Magenspiegelung mit einer kleinen schmerzfreien Gewebeprobe, die entnommen wird, können Klarheit schaffen, richtig?
Richtig.
Und deswegen sprecht mit eurem Arzt oder eurer Ärztin. Martin.
Daniel.
Ich wünsche dir noch einen fantastischen Abend.
Ja, mit glutenfreien Chips.
Ja, vielleicht. Hast du das mal ausprobiert? Wie sind die denn eigentlich geschmacklich? Sind die? Kann man das essen?
Ich habe da ehrlich gesagt nicht eher so richtig drauf geachtet. Aber ich würde das vielleicht wirklich mal ausprobieren, so ein paar Wochen mal glutenfrei.
Ich verspreche dir jetzt was. Ich koche demnächst glutenfreie Pasta für uns beide.
Ja, lass uns dafür machen noch mal jetzt eine Challenge. Wir machen mal 2 Wochen glutenfreie Ernährung.
Mhm.
Und dann gucken wir mal, wie es uns geht.
Jetzt ist doch die Fastenzeit.
Ja, genau.
Fängt doch jetzt an, ne?
Das passt doch jetzt gut.
Ja, okay. Das ist ein Deal. Ich bin dabei. Martin, pass auf dich auf.
Du auch. Bis bald, ne?
Bis bald. Tschüss.
Ciao, ciao.
Sie hörten Mückes Mikromedizin. Eine Produktion von DVR. In Zusammenarbeit mit Takeda.